war auch zu dem Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen mutig, aber von keinem Standpunkt aus war es ein Problem und dann ging es erst richtig los, dann bekam das Ganze erst richtig, nahm erst richtig Fahrt auf.
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business.
Willkommen zu einer neuen Folge Snogsalting Podcast. Heute unsere zwei charmanten Gäste, der Lauren Riedel und Tom Schmidt von Returnity. By the way, ich habe gerade auch ein Returnity-Shirt an, also selber ein absoluter Returnity-Fan. Die zwei Jungs haben Returnity 2018 gegründet als D2C-Streetwear-Label. Sie haben extremen Hype um ihre Brand in den letzten Jahren kreiert, durch Drops, durch Gewinnspiele und viele weitere verrückte Marketingmaßnahmen. Heute haben sie sogar 90.000 fucking Follower auf Instagram. Und wir werden in dieser Folge mit ihnen darüber sprechen, wie haben sie diesen Hype kreiert, wie sieht ein erfolgreicher Drop auch wirklich aus und welche Bedeutung hat die Community für ihre Brand. Und die These, die ich hier in den Raum werfen möchte, ist, führen Hypes zu einer langfristigen strategischen Positionierung auf dem Streetwear-Markt oder ist es extrem schwierig? Leute, neue Folge, Snogsalting Podcast. Heute zwei Gäste, die waren schon mal zu Besuch. Lauren Riedel und Tom Schmidt.
Yes.
Freut ihr euch?
Ich freue mich auf jeden Fall. Hammer. Vielen Dank, dass wir sein dürfen.
Safe, 2018 Gründung eurer D2C-Marke Returnity. Ich selber bin stolzer Kunde. Ihr habt mir ja schon einiges zugeschickt. Ihr seht wie immer sehr gut aus.
Vielen Dank.
Vor allem Onlinehandel. Ihr habt crazy High-Produkte. Ihr habt Drop-Marketing irgendwie für euch perfektioniert. Und vor allem, was ich geil finde, ihr habt es geschafft, so eine D2C-Marke aufzubauen, eine Streetwear-Marke, ohne selber eine crazy personal brand zu sein. Also man sieht es ja irgendwie, Le Faster Young, Peso etc., 6PM, immer große, große Namen dahinter. Und ohne euch zwei Jungs jetzt untergraben zu wollen, ihr habt es geschafft auf eine ganz andere Weise. Darüber wollen wir heute sprechen.
Kleiner Hinweis, war auch eine gute Recherche, glaube ich, schon selbst für uns. Es gibt schon einen Snogsalting-Podcast mit euch. Aus dem Februar 2021, eigentlich quasi genau ein Jahr her. Also wenn ihr wissen wollt, alles rund um Brandaufbau, dann wir verlinken die Folge nochmal in den Shownotes. Heute soll es eher darum gehen, was denn seit dem letzten Jahr passiert ist, weil ich glaube, da ging es crazy ab. 2020... 250.000 Euro Umsatz, letztes Jahr dann jenseits der Millionen.
Genau. Wie viel mehr als die Million?
Ja, 250.000 Euro mehr als die Million. Yes.
Geil. Yes. Das Ziel wurde ja schon vom Anfang des Jahres aufgestellt, die Mio zu knacken. Das war so das große Ziel fürs ganze Team. Das haben wir nie irgendwie geheim gehalten oder so. Die Zahlen waren immer offen, ja, wie das hier auch der Fall ist. Und das war sehr greifbar für alle. Wir haben auch nochmal das Ganze dann gekrönt mit einer Skifahrt, die jetzt Anfang dieses Jahres stattgefunden ist. Und hatten wir eine Menge Spaß zusammen.
Geil.
War sehr cool auf jeden Fall.
Was ist seitdem passiert? Also was ist in 2021 für euch passiert?
Boah, eine Menge. Wir waren 2021 im Januar noch nicht mal hauptberuflich dabei, sondern haben noch bei in unserer Ausbildung und im Studium und den Abschlüssen gesteckt. Und
auch Banker, gell? Oder du?
Ja, ich bin Banker auch.
Geil.
So und wir haben ja nebenbei noch ein bisschen gearbeitet bzw. Studium gemacht und dann ab 1. April 2021 sind wir dann wirklich komplett hauptberuflich da gewesen, aber natürlich vorher mit vollem Einsatz und ganz viel Stunden. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr großer Hebel für uns und damit einhergehend haben wir natürlich dann auch unser Team deutlich verstärkt.
Yes, wie? Absolut.
Kann ich da nochmal reingehen, weil gerade das, glaube ich, für viele Zuhörerinnen ein großer Step ist. Mhm. So dieser Step ist wirklich Vollzeit zu machen und nicht so, ich kenne das bei euch, ihr habt irgendwie einen Job, wo es noch gut vereinbart war, da konnte man irgendwie die Hälfte der Arbeitszeit bei einem anderen, kann man dann doch so machen. Aber warum war es trotzdem ein krasser Hebel, es wirklich Vollzeit zu machen?
Also es war für uns immer nicht so super greifbar, weil wir sind gestartet, bevor Tom die Ausbildung hatte, mein Studium war noch gar nicht losgegangen, da haben wir schon Returnity gegründet und es war für uns immer so unser Projekt, mal schauen, wo die Reise hingeht. Wir haben Bock, uns selbstständig zu machen, das haben wir dann einfach gemacht und wir waren komplett frei, hatten gar keinen Stress, so, weil was hatten wir schon zu verlieren. Tom hat durch die Ausbildung Geld verdient, ich habe ein duales Studium gehabt, ich habe ein bisschen Geld verdient, so, wir waren davon nicht abhängig und wir haben auch dann 3 Jahre keinen Cent aus der Firma genommen, weil wir es einfach drin gelassen haben und hatten immer dieses ferne Ziel, irgendwann mal, wenn die Ausbildung vorbei ist, irgendwann mal, wenn das Studium vorbei ist, das hauptberuflich zu machen. Und so waren wir da immer sehr, sehr sorgenfrei und dann war es halt soweit, dass es plötzlich kurz vor der Tür stand und in wenigen Monaten war es dann soweit, dass die Ausbildung vorbei war, das Studium war vorbei und dann sind wir reingegangen und hat von Anfang an gut geklappt. Das war auch zu dem Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen mutig, aber von keinem Standpunkt aus war es ein Problem und dann ging es erst richtig los, dann bekam das Ganze erst richtig Fahrt auf.
Ja, und von Anfang an standen wir natürlich schon komplett hinter der Marke. So, wir haben die Marke tätowiert, den Namen, und für uns war das natürlich ein Projekt, aber es war 100% Leidenschaft und es war ein unglaubliches Ziel, das irgendwann hauptberuflich zu machen. Und es ist sehr, sehr schwer, glaube ich, wie du schon eingangs erwähnt hast, eine Marke zu gründen ohne Personal Brand. Das bedeutet, von Null an zu starten und keine Reichweite zu haben. Niemand kennt einen und dann eine Brand zu schaffen, die es wirklich schafft, cool zu sein, gute Produkte macht und so, weil wir haben gar nichts gelernt. Lauren natürlich durch sein Marketing-Management-Studium ein sehr großes Background im Marketingbereich gehabt, aber auch das Produkt ist natürlich ein entscheidender Faktor. Und da haben wir wirklich diese 2 Jahre gebraucht, um einfach auch ein gewisses einen Umsatz zu machen, um uns diesen Schritt dann zu trauen. Und ich glaube, wir sind da sehr, sehr strategisch vorgegangen und haben uns auch schon Mitte 2020 gesagt, im März oder April 2021 gehen wir dann los. Und dann ist natürlich waren die Zahlen da und wir hatten auch schon die ersten Vollzeitleute dabei. Im gleichen Zeitraum kam dann auch der Andi, der ja auch mal hier gearbeitet hat, dazu. Und dann haben wir einfach gesagt, let's do it, get shit done. Und das war dann auch 100% richtig. Und zu dem Zeitpunkt sind wir dann auch durch die Decke gegangen eigentlich.
Ich meine, ihr habt es gerade schon gesagt, ihr hattet vorher keine Personal Brand, was sehr ungewöhnlich in dem Bereich ist. Hattet ihr irgendwann Momente in den ersten 2, 3 Jahren, wo ihr gesagt habt, okay, nee, das war wirklich eine blöde Idee? Also ich meine, jetzt auf keinen Fall mehr, aber gab es die?
auf die Personal Brand bezogen oder auf allgemeine Modemarke zu gründen?
Eine Modemarke zu gründen ohne Personal Brand, die ja wirklich auf Jobs ausgelegt ist und auf einen Hype.
Also wenn ich jetzt mal für uns beide sprechen mag, glaube ich, haben wir es zu keinem Zeitpunkt bereut. Wir sind große Fans von Try and Error und auch das haben wir natürlich irgendwann mal probiert zu sagen, ey komm, wir versuchen uns jetzt mal in den Vordergrund zu stellen. Aber ich glaube, nach 2, 3 Wochen wurde uns ganz schnell klar, auf gar keinen Fall, das sind nicht wir. Und das merkt dann aber auch der Kunde, das ist unauthentisch. Und wir wollen einfach, dass das Produkt und vor allem auch die Marke für sich spricht und auch ohne uns funktioniert im Vordergrund.
Ja, und es war natürlich unglaublich viele Abfucks dabei und unglaublich oft ist man hingefallen und hat gedacht so, oh mein Gott, wir müssen
irgendwie weitermachen. Was war der Abfuck letztes Jahr?
Wir hatten Shop-Probleme, das hattest du auch mitbekommen. Unser Shop hat bei 2 Drops nicht funktioniert. Also wir hatten extrem viele Besucher auf der Seite, aber sie sind nicht zum Checkout bekommen. Manchmal war die Ladezeit bei fast 2 Minuten pro Kunde. Und wenn die dann bei Instagram, und wir haben ja wirklich eine Community, alle schreiben, die Mails sind voll, dass die Leute nicht einkaufen können.
So, wenn du siehst einmal sogar noch in Shopify den Traffic, siehst, der ist da, hast alle Marketingaktivitäten auf 11 Uhr gehauen, um 10.59 Uhr funktioniert die Website noch und um Punkt 11 Uhr, wenn du es online gehen willst, stürzt es ein.
Ja, und das war natürlich in der Phase, wo wir das hatten, war so, da wo wir wirklich gewachsen sind, wo wir sehr viel Geld investiert haben. Wie gesagt, wir haben dann ja auch im ersten Quartal letztes Jahr auch ein paar Leute eingestellt und sind dann selber hauptberuflich da gewesen, hatten unser erstes eigenes Office und das war natürlich schon ein Schlag ins Gesicht dann. Und dann ist natürlich auch so im E-Commerce, wie gesagt, Q1 jetzt auch nicht der Kracher und unsere SS22-Kollektion war das, die im März immer kommt. Das war die wichtigste Kollektion im ersten Halbjahr. Das war natürlich echt schön.
Hätte man da Mäuschen gespielt bei euch im Büro?
Nicht gut. Man muss ja immer positive Laune haben, aber das ist natürlich einfach ein Abfuck. Den kann man auch nicht mal eben beiseite wischen und sagen so, ey cool, so wir haben uns jetzt, weiß ich, gefühlt 3 Monate den Arsch aufgerissen so und jetzt droppen wir und die Leute können nicht einkaufen. Aber es ist noch glimpflich ausgegangen, Gott sei Dank.
Wie viele Drops macht ihr im Jahr?
Wir haben es hochgefahren im letzten Jahr.
Ja.
Auch das war eine super Erkenntnis. Das hat natürlich wahnsinnig viel abverlangt, wenn du von 3, 4 großen Kollektionen im Jahr kommst zu 12, 13, 14. Also wirklich fast monatlich mindestens ein Drop. Der fällt mal ein bisschen größer aus, mal ein bisschen kleiner. Aber die ganze Mechanerie ist ja quasi die gleiche. Vom Shooting, vom Promotion, Abverkauf etc. Und dann geht es wieder von vorne los. Und das so gestückelt auf kurzen Zeitraum hat im letzten Jahr wahnsinnig viel abverlangt. Aber ich glaube, da haben wir jetzt viele Weichen gut gelegt für dieses Jahr, dass wir da besser aufgestellt sind, dem Ganzen noch besser gerecht werden können und sind auf jeden Fall in der Planung dieses Jahr bei 12 bis 14 Kollektionen.
Warum mehr?
Wir brauchen Cashflow 100% und wir brauchen auch einfach ein größeres Produktportfolio und wir finden es schwierig, unsere einzelnen Kollektionen so riesig auszuschmücken. Und es ist auch einfach wichtig, dass man monatlich dabei ist, weil bei uns ist das nicht so, dass wir einen Hoodie oder einen Zip-Hoodie oder eine Jeans oder was auch immer Teile aus einer Kollektion monatelang promoten können, sondern sie kommen, sind gehypt, dann sind sie hoffentlich schnell weg innerhalb von ein paar Wochen. Also wir sind jetzt nicht diese Hype, die ihre Sachen eine Minute sold out bringen müssen, auf gar keinen Fall. Aber wir sind noch nicht die Brand, die ihre Sachen über 3, 4, 5 Monate im Stock hat und täglich einfach dann Sales macht, ohne, sag ich mal, krass Marketing zu investieren. Und auch das ist nicht so einfach und funktioniert nicht. Das bedeutet, bei uns ist wirklich so, neue Produkte an den Markt bringen, ist eine Sache, die immer gut funktioniert. Und dadurch können wir unser Produktportfolio erweitern, natürlich auch unseren Cashflow erhöhen. Das ist natürlich wichtig in der Größe, die wir jetzt haben.
Absolut, diese Kontinuität ist wichtig, gerade auch auf Instagram mit der ganzen Community. Sonst hast du immer wieder so diese große Wiederauferstehung nach 3, 4 Monaten Ruhe. Und so bist du immer wieder aktiv, bist immer wieder in den Köpfen bei den Leuten. Die Leute reden drüber. Das ist wahnsinnig wichtig gewesen im letzten Jahr.
Und wir sind leider nicht so wendig, wie man das als Startup denkt, weil wir halt im Textilbereich sind und wir, sage ich mal, schon 6 bis 8, 9 Monate vorher planen müssen, bevor eine Kollektion rauskommt. Und das ist ein riesen negativer Punkt. Das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wollen wir 2023 dastehen und wie wollen wir in welche Richtung da gehen. Und das ist natürlich, wenn man dann schnell wächst und dann als Founder auch viele, viele andere Themen hat, war es schwierig, sich so konkret Gedanken zu machen, wann kommt welche Kollektion. Und dieses Jahr bringen wir, wie gesagt, fast 14 Drops, aber das sind auch verschiedene Linien. Also wir versuchen eine NOS-Linie zu etablieren, wir versuchen so eine Accessoire-Linie zu etablieren, weil das extrem gut funktioniert hat. Also es ist nicht jedes Mal, dass da eine große Kollektion kommt, sondern auch so Produkte, die für viele, viele Leute auch immer zugänglich sind.
Okay, wenn man jetzt eure BWA anschaut, was sind die Kostenblöcke? Ist es so, bei uns sind so um die zwischen, schon 30% wirklich Marketing-Spend, Facebook, Amazon, alles drum und dran. Sieht es bei euch anders aus? Bei uns ist die Personalkostenquote so um die 10% vom Umsatz. So, also bei uns größter Teil ins Marketing. Ist das jetzt bei einem Geschäftsmodell, wie ihr das habt mit Drops, Hype und so, das Gleiche? Oder wie würdet ihr das sagen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, also Produkt ist natürlich unumgänglich, Platz 1, was Kostenstruktur angeht. Ja. Personalkosten sind nicht super gering, glaube ich, für unsere Größe, weil wir haben 14 Leute im Team. Also es hat sich wahnsinnig viel getan zum letzten Mal. Auch da kommen natürlich wahnsinnig viele neue Herausforderungen auf uns zu, aber das ist noch ein anderes Thema. Und ansonsten, klar, Marketing ist Platz 3 vom Spend, aber weit unter 30%. Also sowieso Performance-Marketing macht vielleicht vom Gesamtumsatz 25 bis 30% maximal aus. Ansonsten haben wir natürlich noch andere Spends, die du dem Marketing zuordnen kannst, was Shooting angeht etc. Also gerade dadurch, dass wir auf Instagram platziert sind oder hauptsächlich unser Geschäft dort stattfindet, ist da natürlich auch die Relevanz von Content eine andere und dann darfst du da auch nicht sparen, beziehungsweise haben wir da unsere eigenen Ansprüche und um die gerecht zu werden, kostet es manchmal ein bisschen Geld. Ansonsten haben wir jetzt zu Black Friday gemerkt, dass es wahnsinnig gut funktioniert, wenn du in Performance-Marketing reinhaust, aber Vor-Release, das hat bei uns wahnsinnig gut funktioniert, dass wir im Vorfeld viele Leads generiert haben, viel auf uns aufmerksam gemacht haben und das macht zurzeit ein bisschen mehr Spaß für uns, als Nach-Release in Facebook reinzuhauen.
Ja, aber wenn ich nochmal auf diese Frage zurückkommen kann, auch bei uns Produktionskosten extrem hoch, weil wir sehr viel Wert auf unsere Produkte legen. Wir haben keine ganz, ganz krasse Quantity. Unsere Qualität ist sehr, sehr hoch und wir legen da sehr viel Wert drauf. Das bedeutet, unser EK-Preis ist über dem Durchschnitt, 100%. Und unsere VKs sind nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt vielleicht oft eine Marge von den 400%, die vielleicht üblich sind, sondern vielleicht auch von 250 oder so. Aber wir nehmen das ganz bewusst in Kauf, denn bei uns ist das eine Lifestyle-Brand. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir unser Branding extrem stärken und dass wir als Marke cool sind, dass wir für Qualität stehen und dann gerade natürlich auch so die Kosten für Wachstumsschmerzen. Ich glaube, wir sind in der Außendarstellung deutlich, deutlich größer als das, was unser Umsatz sagt. Aber das ist ja auch bewusst so. Wir bringen bewusst nicht auch Produkte wieder, die vielleicht super laufen und verzichten in dem Moment auf das schnelle Geld und auf den schnellen Umsatz, weil wir sagen, das ist extrem wichtig für die Marke, für den Hype, dass wir halt so nachgefragt sind, weil Nachfrage macht bei uns halt alles aus und dieses Coolsein. Ja, wir haben nämlich auch dieses Jahr oder beziehungsweise was in diesem Jahr dann Sache gewesen wäre, auch komplett B2B-Geschäft eigentlich ausgeschlagen. Wir wollen nicht in den Einzelhandel gehen, wollen nicht irgendwo hängen in anderen Marken neben, ich will jetzt nicht gegen die schießen oder so, aber gegen Jack & Jones zum Beispiel, sondern weil wir sagen, das ist für uns nicht cool, das wird unsere Brand langfristig nicht erfolgreich machen, sondern wir wollen uns auf D2C konzentrieren und das ist natürlich dann eine Herausforderung, das komplett selber zu meistern, weil wir auch keine Investoren haben.
Und das bei wirklich riesengroßen Angeboten von Einzelhändlern, die natürlich gerade händeringend nach jungen Streetwear-Marken suchen, um das junge Publikum irgendwie offline wieder in die Läden zu bekommen. Aber das war so ein Shift bei uns im Kopf, der Mitte letzten Jahres stattgefunden hat, zwischen Branding und kurzfristigen Sales, der sehr, sehr wegweisend war für uns. Also wir haben gesagt, komm, wir müssen jetzt mal ein bisschen Geld auf der Straße liegen lassen, aber unser Gesicht bewahren. Und sind stark weggegangen von irgendwie kurzfristigen Sales und dieses aggressive Werben und versuchen alles mitzunehmen, sondern wir schauen wirklich, dass wir eine coole Marke sind und natürlich muss man auf seinen Cashflow achten, aber vielleicht ist es dann mal cooler irgendwie nicht dem Kunden zu zeigen, dass wir es so nötig haben und dir so hinterherlaufen müssen.
Ich glaube, da gehört so viel Mut dazu, so Chancen auch auszuschlagen und zu sagen.
Absolut, absolut. Darin sind wir so scheiße.
Vielleicht.
Safe. Also, ey, jetzt mal im direkten Vergleich. Ja. Snox ist genau das Gegenteil. Wir sind überall. So gerade der Engelhorn ist hier so das größte Modehaus. Gerade deren Chef hat uns Anfang Januar geschrieben, ey Johannes, wollt ihr bei uns verkaufen? Ja, testet. Scheiß drauf, wir probieren es aus. So, wir sind ja inzwischen überall und das ist unsere Strategie, so Multi-Touchpoint, Multi-Online jetzt zu sein, gar nicht so krass offline, sondern alles mal ausprobieren. Und so, ja, ey, da können wir noch was raus und da. Und deswegen, ey, Hut ab, Jungs.
Aber ist doch auch voll cool, so, weil das ist ja auch eine geile Möglichkeit. Und die Opportunities, die man hat, ist natürlich auch mal schwer abzuwägen. Weil diese ganzen Marketing-Sachen, die dann auch zum Beispiel Snox macht, diese ganzen Möglichkeiten, die er schafft, die sind so cool. Und das denken wir uns manchmal auch, oh Mann, lass uns das machen. Aber nee, wir können nicht. So. Das ist gegen unser Branding so, ja. Natürlich so, das ist ja auch ein geiler Weg, ein unglaublich geiler Weg, der halt bei euch funktioniert so. Aber ich glaube, jedes Unternehmen, jede Marke, so, die muss seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, also wir glauben einfach
absolut.
Vor allem, weil wir eine sehr langfristige Vision haben, dass das halt der falsche Weg wäre.
Ist ja nur eine Sache der Positionierung. Aber es ist halt schwierig, wenn wir uns auf der einen Seite hinstellen und sagen, wir sind exklusiv und hier hast du einen Early Access Code, um vor allen anderen einzuwerfen zu können. Und dann gibt es aber die Kollektion im großen Stil bei Zalando, About You und Co. Ja. Das verliert das andere wieder an Charme.
Total.
Welche Fragen sollte sich jetzt ein Gründer, Gründerin stellen mit D2C? Weil wir haben ja jetzt hier die zwei gegensätzlichen Sachen. So, ich sag mal, Romy und ich repräsentativ für Snox, Multi-Channel, Online. Wir propagieren auch im Podcast immer, ey, Marktplätze, crazy profitabel, do it, do it, do it. Und ihr seid jetzt exklusiv dafür krasser in Community, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Mhm. Wenn ich jetzt 0815 Amazon-Produkt oder andere D2C, es gibt ja tausend Sachen. Was sind vielleicht die zwei, drei Fragen, die man sich stellen sollte, um dann eine Entscheidung treffen zu können, entweder Multichannel oder nur exklusiv zu sein?
Boah, schwierig. Ich glaube, die erste Frage ist, wenn man etwas macht, das muss 100% Leidenschaft sein. Auf der einen Seite gibt es so dieses, okay, Marketer, ich bin Marketing-Affin, ich habe Bock, irgendein Produkt zu verkaufen, weil ich mich für diese ganzen Themen interessiere. So, ich habe Bock, irgendwie online was zu machen und zu versuchen, da groß zu werden. Aber bei uns war es auch am Anfang noch ein unterschiedlicher Ansatz. So, das war eher auch so dieser Design-Aspekt, so dieses Thema Klamotten und so. Wir haben so unglaublich viel Liebe in unsere Produkte und wir fahren 6-mal im Jahr nach Istanbul. So. Und ich glaube, das ist auch eigentlich so eine Frage, die man sich auch stellen muss, was man da will, ne?
Die langfristige Version auch der Brand von sich selber, wie lange will man das Ganze machen, wo sieht man das Ganze und bei uns, den Weg, den wir einschlagen, ist, da musst du wahnsinnig viel Geduld mitbringen und es kann fruchten in 5 bis 10 Jahren und andere Brands, die gehen jetzt komplett auf Omnichannel und grasen wahnsinnig viel oder nehmen wahnsinnig viel Geld mit und schlagen den Weg ein und ich bin auch der festen Überzeugung, da gibt es kein richtig oder falsch. So, auch das kann wahnsinnig gut funktionieren. Da gibt es auch viele Brands, die es gerade vormachen, dass das auch es funktioniert, wenn sie die Einzelhändler alle mitnehmen. Aber das ist der Weg, den wir für uns gewählt haben. Und ob das der richtige ist, werden wir sehen. Aber wir müssen halt oder haben uns für den Weg entschlossen, wo man wahnsinnig viel Geduld mitbringen muss.
Habt ihr große Vorbilder oder sagt ihr, ihr macht eigentlich komplett euer eigenes Ding?
Na klar haben wir Vorbilder, aber es gibt jetzt keine Brand, wo ich sagen würde, das will ich sein, da will ich hin. So, jeder bringt sein Part mit und aus dem Konstrukt kann man sich wahrscheinlich sein Geschäftsmodell, also sein Store-Modell oder
deren. Wer ist ein Vorbild?
Ruichi von Wood ist schon einer der. Absolut. Als wie? Designer. Ruichi von Wood, also die Marke Wood.
Ah, Root, ja, doch.
Wood. So,
R-O-O-T-H.
Der krassesten Marken unserer Meinung.
R-H-U-D-E.
Genau.
Wood.
Okay, ja. Dann ist eine andere.
Nicht Hutatu, das ist in Deutschland.
Also Hut, okay.
Die setzen
aber Hut gibt's auch, gell?
Ja, das gibt's auch. Bisschen,
aber nicht,
bisschen retten, dass nicht komplett
wack ist. Im deutschen Markt gibt es nichts. Also Lolo von LFDY ist natürlich eine Rieseninspiration und ein unglaublicher Unternehmer, der es geschafft hat, eine unglaublich coole und krass nachgefragte Brand in Deutschland zu schaffen. Aber es ist jetzt nicht so, nicht das, auf was wir abfahren, so von dem Klamottenstyle her. So, ich sag mal so von unserem Design, Sprache, von der Ästhetik her, so Wood oder auch Amiri ist eine krasse Marke. So in diese Richtung bewegen wir uns eher auch in den amerikanischen Markt rein. Die Jungs von Represent sind natürlich auch krasse Jungs, die es einfach geschafft haben, wirklich eine unglaublich krasse Brand zu bauen und die es auch geschafft haben, irgendwie einen hohen Preis zu haben, einen hohen VK, trotzdem nachgefragt und gehypt zu sein und trotzdem so krass zu skalieren. Also so
absolut, auch die crazy. Haben ihr ganzes Geschäftsmodell umgebaut. Das war eine krasse Einzelhandelmarke und sind jetzt umgestiegen auf D2C und vernachlässigen ihr Einzelhandelgeschäft komplett. Auch da sieht man natürlich wieder die Veränderung am Markt.
Wie habt ihr sowas wahrgenommen? About You investiert in 6PM. Oder was, da muss ich auch an euch denken, einer meiner absoluten Lieblingsmarken, Aime Leon Dor, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, auch Louis Vuitton investiert, so, wie nehmt ihr das wahr? Weil das sind ja echt sehr nah an eurem Geschäftsmodell, zum Beispiel bei uns jetzt gerade Ehrlich Textil wurde von Kalida übernommen, so, da gucke ich schon hin und lese alles durch. Mhm. War das so bei euch auch, als About You bei 6PM eingestiegen ist?
Ja, wir haben uns das schon, wir haben uns natürlich angeguckt, gemerkt, darüber unterhalten, auch gesprochen, weil 6PM natürlich in den letzten anderthalb Jahren schon krass gewachsen ist und durch Ashraf einen unglaublichen Hype hatte. Und das ist natürlich krass, wenn dann jemand wie About You einsteigt, der auf den ersten Blick vielleicht gar nicht in sein Geschäftsmodell reinpasst, aber About You ist so ein starker Partner und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich schon was dabei gedacht hat. Er wird seine eigene Vision der Marke weiter verfolgen und hat einen starken Partner an seiner Seite und der hat ja auch vorher schon einen Investor gehabt und wir machen halt alles alleine, aber es ist natürlich immer dann auch so, ey, guck mal, da ist schon wieder jemand Starkes an der Seite, der Know-how gibt, der auch das Kapital hat und so weiter, ja, das einfach beiseite zu stellen und so weiter zur Verfügung zu stellen, das ist natürlich etwas, wo wir sagen, so, okay, brauchen wir vielleicht auch mal Hilfe? Sollten wir uns vielleicht mit dem Thema Investoren beschäftigen? Brauchen wir strategische Beratung?
Was ist die Antwort? So? Nächste Woche ruft Zalando an, was sagt ihr?
Alles anhören, immer.
Ich wollte gerade sagen, dann treffen wir uns auf einen Kaffee und hören uns das mal an. Aber es ist spannend zu sehen, dass ein About You auch Interesse für Streetwear zeigt. Also es ist kein Geheimnis, dass About You, was Streetwear angeht, noch hinterher ist und dass sie da irgendwie versuchen, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Aber es zeigt auch, dass Streetwear massentauglicher wird. Also unser Markt wird immer größer. Wo wir angefangen haben, war es wirklich noch, wir bedienen eine Nische. Und mittlerweile, wenn du auf die Schulhöfe hier in Deutschland guckst, da ist Streetwear absolut umgänglich geworden. Und zeigt natürlich auch für uns, dass da wahnsinnig viel Potenzial weiterhin drin steckt. Was das mit der Marke 6PM macht. Also ich bin mir sehr sicher, dass es auf jeden Fall im Background wahnsinnig viele Vorteile mit sich bringt und das wird auch der Kunde merken. Schnellere Versandzeiten, ganze Support, aber auch auf Produktseite. Also es wird auf jeden Fall ein wahnsinnig guter Hebel sein. Wie cool das ist für eine Marke, wenn About You mit drin steckt, das kann ich nicht beurteilen, aber bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass es einen negativen Einfluss hat.
Macht ihr eure Designs noch selbst?
Mhm. Alles, also ich meine den kompletten Produktpart, zusammen auch mit Lauren und Andi, die im Creative-Bereich dabei sind, aber wir haben uns aufgeteilt, Lauren macht Marketing, das Produkt und wir machen alles selber komplett und auch die komplette Produktentwicklung,
in-house. Sorry. Auch da haben wir es schon mal versucht, uns da irgendwie extern Unterstützung zu holen, einen Profi oder was auch immer, aber haben schnell gemerkt, so die DNA, die wir da verkörpern, das schafft man nicht oder haben wir bis jetzt auf jeden Fall noch nicht geschafft, durch extern dazu zu holen. Das war dann plötzlich eine andere Sprache im Produkt, die nicht wir sind und dann haben wir schnell den Entschluss getroffen, so das Produkt muss aus unserer Hand kommen, dass es Weternity ist und dass wir dahinter stehen.
Ja, manche Dinge muss man selber machen. Mhm. Das ist so ein Thema. Wir sind eine Modemarke, eine Fashionmarke und eigentlich ist immer das Wichtigste erstmal der Designer und die im Hintergrund sind, kommen dann so. Das ist auch wichtig natürlich, aber das steht im Fokus, das Produkt. Und das ist unsere Leidenschaft und auch das, was wir lieben. Und das sollen wir auch weitermachen.
Das Produkt ist das beste Marketing für uns. Also das merken wir immer wieder. Produkte, die sold out gehen, sind gar nicht die am meisten beworben werden, sondern die funktionieren von ganz alleine. Und wir müssen uns dann irgendwie stark darauf konzentrieren, wie wir den Rest loswerden.
Ich gucke mir auch jeden Drop von euch an und gucke mir die geilste Kollektion, die ich von euch fand, war das Tennis-Ding. Von ganzen Aufbereitung und das T-Shirt und so. Was war in Zahlen gesprochen der erfolgreichste Drop für euch?
Tatsächlich Anfang Januar dieses Jahr.
Ja.
Das war unser bester Release von den
Diese
Zahlen.
Diese Farben mit Orange und alles?
Nee, das kommt jetzt. Das kommt jetzt
also
zum März.
Essential ist
jetzt
ja gekommen.
Ja.
Vielleicht meinst du das. Also das war ja auch Orange, das waren aber Blanks, also einfach Essentials, die wir als NOS-Linie etablieren wollen. Und davor war so ein blauer Zippo, die brauner Hoodie und so. Und das war auch eigentlich so gar nicht so in unserem Kopf die stärkste Kollektion, aber ging
wir
fast
waren
alles
da super vorsichtig von Anfang an, weil jeder uns immer gewarnt hat, Q1, gerade Januar, frisch nach Weihnachten, Neujahr etc. Seid ihr nicht zu euphorisch, aber das war Wahnsinn für uns. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Da haben wir guten Hype mitgenommen, den Aufschwung und da versuchen wir jetzt weiter auf der Welle zu halten.
Ja. Geil.
Aber jetzt kommt SS22 und das wird ja auch, glaube ich, also das ist unsere mit Abstand Lieblingskollektion, das ist die beste Kollektion, die wir je gemacht haben, auch die vom Produktportfolio am größten ist und wir sind sehr, sehr stolz auf diese Kollektion, sind echt gespannt, wieso der Markt die annimmt, weil wir sind auch der Meinung, dass es von unserem Standing in der Studiobranche nochmal richtig ein Hebel wird.
Wann ist das jetzt? In den nächsten
13.3. kommt das raus.
Ja. Wie ist eure Sales-Strategie jetzt?
ganz spannend. Wir haben uns mal, also nicht was Neues überlegt, aber wir haben zu Black Friday letzten Jahr gemerkt, wie gut dieses ganze Event-Marketing funktioniert. Und daran haben wir angeknüpft. Sprich, wir haben wieder eine Offline-Aktion für unsere Kunden. Die kriegen alle, ich hoffe, das wird noch nicht zu früh ausgespielt.
Nee, ist noch nicht. Also wenn der Podcast live geht, dann war eure Kollektion easy. Schon.
Kriegen alle Tickets nach Hause geschickt, also wirklich wie ein Event, aber auf diesem Ticket ist natürlich der Early Access Zugang, die Einladung zum Early Access, kriegen sie alle nach Hause geschickt. Influencer kriegen dieses Ticket, halten das in die Kamera, hey cool, ich habe ein Ticket von Weternity bekommen, ich bin einer der wenigen, habt aber die Möglichkeit, wenn ihr hier hochswipet, euch auf der Landingpage einzutragen, könnt ihr auch so ein Ticket bekommen. Also es dreht sich vielmehr um alles drumherum statt um die Produkte. Es geht ums Ticket, es geht ums Event, es geht um die Begehrlichkeit. Da haben wir noch eine Aktion mit Postern, wo wir ein bisschen so dieses Worldwide uns ein bisschen größer darstellen wollen. Andi und ich fliegen Mittwoch nach London, von London nach Paris, Donnerstag und Donnerstagabend zurück. Also es ist ein 48-Stunden-Trip ohne Schlafen, aber da hängen wir Plakate in den Städten auf. Und es geht gar nicht darum, dass die Jungs in Paris unsere Klamotten sehen, sondern es geht darum, dass unsere Community auf Instagram sieht, hey, dieses Plakat hängt da direkt neben dem Eiffelturm. Und plötzlich machen sie einen Briefumschlag zu Hause auf, da ist ein Ticket drin plus ein A4-großes Poster, was eigentlich gerade eben noch auf Instagram in Paris hing. Und jetzt habe ich das hier in meinem Kinderzimmer in Buxtehude. Wie cool, es geht ja rund um die Welt. Dann haben wir noch ein Gewinnspiel, wo es darum geht, das Plakat bei sich in der eigenen Stadt aufzuhängen und uns in der Story zu markieren etc. Also da geht es viel, viel mehr um dieses Event-Ding. Ja. Und das ist auch, was viel für uns cooler ist zu kommunizieren. Gar nicht zu sagen, hey, hier haben wir wieder Hose, Hose, Hose und T-Shirt und das, sondern die ganzen Influencer haben was viel Spannenderes zu berichten. Und das funktioniert auch bei den Influencern und Co. viel, viel besser, weil es nicht irgendwie das 10. T-Shirt in der Story ist, sondern irgendwie ist rund um dieses Event.
Ja, und der Content darum ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wir legen unglaublich viel Wert auf sehr ästhetischen, clean Content und so die gesamte Content-Strategie ist sehr, sehr groß. Wir sind immer 2 bis 3 Tage auf Campaign Day und machen dann wirklich auch alles selber, also Freisteller, Shop-Bilder, die Mood-Bilder und so weiter und alles. Und dann machen wir, das spielen wir auf allen Kanälen, Newsletter-Markt und so im Shop, auf Instagram, so unsere Kanal ist natürlich Instagram der wichtigste. Jetzt haben wir auch noch wieder mit TikTok angefangen, wo wir auch, also im Content-Marketing legen wir natürlich auch schon richtig, richtig los.
Ja. Absolut, aber auch vor allem CRM, enge Freunde-Funktion bei Instagram, das sind unsere Close Friends, das sind die Returnity Hooligans, die da irgendwie vor
geil.
Release.
Ihr habt immer so geile Namen.
Campaign Day.
Wir haben auch einen Namen für unser ganzes Influencer-Marketing, heißt bei uns GS-System, Gymshark geschuldet. Ja. Deswegen GS, die Abkürzung, weil wir für uns irgendwie das Gefühl haben, dass geil. Die es so revolutioniert haben damals. Ja.
Dann haben wir auch noch Creator. Also wir starten junge Leute auf Instagram, Leute vielleicht mit nicht so krasser Reichweite, so 1000, 1500 Abonnenten, die wirklich einfach einen unglaublichen, coolen Style haben und so deren Follower und so deren eigene Reichweite, die sagen, ey, die Leute haben hier Style und so weiter und die starten wir halt aus mit Klamotten und die tragen dann auch immer wieder und dadurch kriegen wir coole Bilder, die wir posten können und zeigen wir haben ein geiles Image, unsere Sachen tragen coole Leute und so kannst du es kombinieren und das wirkt auch immer das sehr, sehr stark.
Mega Branding-Ding im letzten Jahr, also plötzlich wurden wir angesprochen, meinen, ja ey, voll coole Leute tragen eure Sachen, ich sehe das immer wieder, wie cool die es kombinieren etc. Geil. Also plötzlich wurden wir von irgendwelchen jungen Kids, die unsere Klamotten tragen, zu einer renommierten Marke, wo modebewusste und modeinteressierte Leute das irgendwie getragen haben.
Ist das eure Influencer-Strategie dann auch? Also ich glaube, ihr habt das auf jeden Fall ein Teil davon. So ein gespaltenes Verhältnis, oder? Also jetzt einfach auf große Leute zu gehen, wäre jetzt nicht,
nee,
nicht
genau.
Eure Strategie.
Also da gibt es wahrscheinlich auch viele Influencer, wo wir wissen, so, da würden jetzt ein paar Sales zustande kommen, aber die sind nicht cool. Und das ist wieder dieser Zwiespalt, in dem wir uns befinden, dass wir sagen müssen, wir müssen gucken, es ist cool und dann, was bringt es? Mhm. Und nicht, ist was bringt es und dann, ob es auch cool, sondern die Reihenfolge ist die andere. Und klar, Creator gehört dazu, dass wir da Content kreieren lassen, aber das ist ein Part davon. Und der andere Part ist halt natürlich dann schon Leute mit Reichweite, aber auch wieder Fokus auf Streetwear, Fokus auf deren Community.
Ja, und zusätzlich auch noch Stars, also bekannte Leute, Rapper aus Deutschland.
Hau raus, wer?
Boah, die Liste ist lang.
Ja,
wie ist eure Strategie?
Kalim, Forti, Fahun, Jamule.
Alles unpaid. Unsere Strategie ist, cool zu sein mit den Jungs, ist natürlich wahnsinnig schwer, aber es funktioniert immer besser. Auch das wird Gott sei Dank leichter, dadurch, dass wir größer werden, dadurch, dass unsere Reichweite größer wird, unsere Produkte werden cooler und wir werden immer ernster genommen. Früher mussten wir die 15 Mal anschreiben, jetzt schreiben wir die einmal an. Ich kann nochmal so einen kleinen Hack hier verraten und das ist, dass wir nicht schreiben, dürfen wir dir was zukommen lassen, sondern wir würden gerne dir und deinen Jungs was zukommen lassen. Und das ist der Unterschied. Die freuen sich super, wenn sie merken, okay, ich kann auch meinen Freunden oder den Leuten um mich herum, meinen Liebsten irgendwie auch einen Gefallen tun. Ja, okay, komm, schick mir doch mal was zu. Ja. Und dann sage ich aber, okay, brauchst du mir deine Handynummer oder deine Adresse nicht hier schicken, gib mir gerne deine Handynummer, dann können wir alles weitere klären. Dann habe ich die Handynummer, dann kriege ich per WhatsApp die Adresse und dann sind wir cool mit denen. Ich war mit Andi bei Jamule auf dem Hotelzimmer vor dem Konzert 3 Stunden, sind dann mit denen aufs Konzert gegangen. Mit Tom waren wir bei Fahun Backstage. Kalim hat die Sachen getragen, Forti in 3 Musikvideos und das hat mir ein Audio gemacht, hey Bro, die Hose ist super cool, ich habe sie leider jetzt selber bestellt, weil ich dachte, das geht schneller. Also der kauft dann auf eigene Kosten, das ist nicht mal so, dass wir irgendwie allen hinterherlaufen müssen, sondern die feiern es halt wirklich.
Und auch von unserer Seite ist es so authentisch, weil wir finden diese Jungs cool so und die machen geile Musik, so wir feiern diese Musik selber ab so und wenn wir da Backstage mit den Jungs sind, so dann denken wir so, ey, was ist das für ein geiles Erlebnis gerade so und ey, das ist genau der Traum, den wir leben wollten so und da geht's dann auch nicht um 1 Million mehr oder so, sondern genau das ist irgendwie cool und diese Leute tragen das und wie geil ist das so.
Und es ist super unaufdringlich, weil die freuen sich, die kriegen die Sachen, ziehen es im Hotelzimmer an, gehen los. Am nächsten Morgen schreiben wir dem Fotograf und gucken wir bei dem Event, wer war da der Fotograf, schreiben den an, erst ein paar coole Bilder von Jamule in unserer Jacke, ja safe, schickt er die rüber und dann posten wir das. Das ist also super unkompliziert und es Ist aber auch nicht so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Karlim eine Story macht, dass wir das sofort in den Sales merken. Auch wenn er 300.000-400.000 Follower hat und irgendwie trotzdem neben Street, Web auch für Streetwear steht, weil der natürlich schon irgendwie auch über sehr viel über Mode rappt und auch sehr modebewusst ist. Ist aber trotzdem nicht so, dass er eine Mode-Community hat. Aber der größte Mehrwert für uns ist der Repost, dass unsere Community sieht, okay, die werden immer renommierter, immer coolere Leute tragen das, und das ist so der größte Hebel dabei.
Ihr sprecht ja sehr viel über Brand und cool. Hattet ihr auch mal einen Fuck-up-Moment, dass jemand uncool ist, in Anführungszeichen, eure Sachen ab?
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich, und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich.
Der bekannt ist, ey, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber irgendein Influencer, der ein paar hunderttausend Millionen hat, und dann hat er eure Sachen an und ihr denkt so, ja, für die Reichweite geil, aber fuck, eigentlich so für die Marke nicht cool.
Ist auch nicht so, dass man dann sagt, oh mein Gott, so, weil das ist auch nicht so, dass das dann natürlich direkt der Brand und der Marke schadet, wenn mal jemand das trägt, der nicht cool ist. Und
es wird dann nur halt nicht gerepostet.
Wir greifen auch keine Menschen damit an. So, jeder ist ja so, wie er ist, jeder hat seinen Style. So, und jeder, wir haben Respekt vor jedem, der so eine Reichweite aufgebaut hat. Aber es sind einfach nicht die Leute, die so unsere Ambassador sein sollen. Oder so, wenn ihr unser Produkt geht, cool. So, wenn ihr unsere Sachen bestellt, auch, tragt die gerne. So, aber wir würden es halt nicht auf unseren eigenen Kanälen ihn als unser Gesicht der Marke darstellen, sag ich mal.
Wer entscheidet bei euch, oder sind es vielleicht alle zusammen, was cool ist? Weil das ist ein Problem, was wir überhaupt nicht haben. So, wir verkaufen Basic-Produkte. Also so.
Alles uncool.
Nein.
Aber sag's ruhig, Robi.
Bei uns gibt es kein Coolness-Board oder sowas, ne? Oder so ein Slack-Channel, wo vorher mal kurz abgestimmt wird, ist es jetzt cool, sind die Influencer cool oder das Produkt oder so? Weil es auch komplett eine andere Ausrichtung wie bei euch ist. Ja. Gibt es bei euch, dass man sagt, ey, halt, stopp, Veto?
Warum sind wir denn cool? Also, wer sagt, dass wir cool sind? Wir finden uns cool. Ja.
So, ja, wir finden Community,
ja. Wir finden unsere Marke cool, so, aber es das heißt ja nicht nur so, weil wir sagen, das Produkt ist cool, dass jeder andere findet. So. Aber ich glaube, wir haben einfach so ein sehr, sehr einheitliches Bild von unserer Marke, so einen sehr gleichen Mut, einen sehr gleichen Lifestyle. So, und natürlich gucken wir auch auf dem Markt, was passiert. So. Aber ich glaube, das ist so.
Natürlich musst du auch den Mitarbeitern diese DNA von unserem Weltbild von cool irgendwie vermitteln. Aber ich glaube, mittlerweile hat es ganz gut funktioniert. Ab und zu wird nochmal gefragt, können wir das bringen oder ist es nicht cool genug? Und
wie oft steht die Coolness euch auch im Weg, weil ihr Sachen dann nicht machen könnt?
Also im Marketingbereich schon relativ häufig. Mhm. Im Produktbereich ist es zu cool und wird das dann nicht angenommen, weil es ist schon so, dass das, was wir machen wollen, auch manchmal so außergewöhnlich ist, dass wir sagen, okay, wahrscheinlich wird dieses Produkt nicht angenommen, und ganz ehrlich, ein Basic Hoodie mit Return Tee und dann irgendwie was Besonderes wird wahrscheinlich in 6 Farben besser gehen als dieses Produkt, aber dann sagen wir so, okay, Das ist cool, das ist wichtig, dass wir das zeigen, dass wir das können, und es wird den Stars gefallen und es wird Leuten gefallen, die Gesichter der Marke sein sollen, und dann machen wir diese außergewöhnlichen Produkte, vielleicht in limitierten Stückzahlen oder so.
Wie Tom schon sagt, also manchmal müssen wir tatsächlich schon mit einem Auge dahin schauen, für den Rapper das jetzt tragen wollen. Nee, ist zu langweilig, muss irgendwie ein bisschen ausgefallen sein, und das ist auch schon ein Aspekt, der beim Designprozess berücksichtigt wird, aber bei allem cool hin oder her, trotzdem müssen wir natürlich auch unser Cashflow irgendwo ein bisschen bewahren und haben natürlich auch ein paar Marketingaktivitäten. Ich glaube, so im Streetwear-Bereich haben wir schon, was Newsletter-Marketing angeht oder so, mit Abstand die meisten Funnels etc. Und ich glaube, das ist so vielleicht die gesunde Mischung, die wir langfristig da treffen.
Ja. Ihr habt es selber angesprochen. Ich habe nämlich 2 Fragen, die mich persönlich interessieren, habe ich noch mitgebracht, aus Sales-Perspektive, auf die ich sehr neidisch gucke. Nummer 1, SMS-Marketing. Ich kann hier mein Handy rausholen. Ihr schickt mir alle 4 bis 6 Wochen schickt ihr mir eine SMS und ihr macht das richtig stark. Wie viel Umsatz habt ihr in den letzten 3 Monaten mit SMS gemacht?
Das willst du nicht hören, weil ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist dem Tool geschuldet. Wir könnten einen Link haben, der super kryptisch und lang aussieht mit
Coolness-Faktor
und cool
wieder.
Und Co. Ja, Coolness, aber auch so ein bisschen diesen Trash-Charakter. Ich glaube, wenn du jetzt eine SMS kriegst und wir nutzen Omnisend als Tool, nicht Klaviyo, sondern Omnisend, Und das ist dann sogar eine Domain, die von Omnisend. Irgendwas, bla bla bla, da klickt keiner rauf. Das muss vertrauenswürdig sein, dann haben wir Returnity.de und wir sehen das sofort im Store. Also das ist wie so eine Push-Nachricht, die auf dem Handy rausgeht, zack, der Traffic geht hoch und wir merken das dann auch in dem Moment in den Sales. Ich kann es nicht auf den Cent genau sagen, aber das, was wir da ausgeben pro SMS, ist jedes Mal Minimum, also rentiert sich auf jeden Fall.
Okay, dann, weil wir machen auch gerade viel WhatsApp-Marketing, wir haben seit September haben wir jetzt fast die 300.000 gemacht, geknackt mit WhatsApp. Also für alle Zuhörerinnen, ey, das funktioniert krank. Und ich glaube, messen hin oder her, wie du es gesagt hast, ich glaube, auch bei euch ist das ein großer Hebel. Und Frage Nummer zwei, das schaffen wir noch nicht gerade in der Umsetzung, aber ich finde es so geil, wenn ihr eine Kollektion rausbringt, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4 Tage davor, stellt einer von, nee, ihr beide gemeinsam, ist immer in einem YouTube-Video, stellt ihr die Kollektion vor. Das finde ich so geil persönlich. Ich gucke mir die Dinger immer an. Es gibt zwar ein bisschen die Parts, aber ich gucke es mir immer an, finde ich richtig geil. Wie kamt ihr auf die Idee und merkt ihr auch, dass das super wichtig ist?
Ja, also auf jeden Fall merkt man, dass es wichtig ist. Wir machen das seit Tag 1.
Wir haben es von der ersten Kollektion wir haben es auch vor kurzem, haben wir uns erstmal aus Langeweile alle mal durchgeskippt und du siehst da, wie unkonfident wir am Anfang vor der Kamera waren. Immer noch, also wir, aber mittlerweile ist es irgendwie part of the game geworden und man hat sich damit abgefunden und wie eingangs schon erzählt, Tom und ich, ist niemand, der sich gerne vor die Kamera stellt und ins Rampenlicht sich stellt, aber wenn man sich allein die Zahlen anguckt auf unserem YouTube-Account, wir haben immer Trailer, Vorstellungsvideo und es sind irgendwie 10-mal so viele Views bei den Vorstellungsvideos. Natürlich wird es auch ein bisschen mehr gepusht über Newsletter etc., weil das die Videos sind, die die Leute wirklich interessiert und du hast du nochmal andere Möglichkeiten, Emotionen zu erwecken. Du kannst das Produkt besser vorstellen, die Details, die jede Niete mit Logo etc. Und das holt die Leute ab und es wird auch danach gefragt. Also kommt, wenn wir die Fragefunktion bei Instagram haben vor Release, heißt es, kommt wieder ein Produktvorstellungsvideo, weil es irgendwie sich so etabliert hat.
Safe.
Ich habe noch eine Frage.
Hau raus, Roams.
Und die wäre, glaube ich, am ehesten wahrscheinlich Felix' Lieblingsfrage. Felix, ist mit für die Logistik verantwortlich und war da sehr lange sehr tief drin. Wie macht ihr das mit den Peaks? Das muss doch unglaublich hoch und runter bei euch
Pizza
gehen.
Und Bier.
Ja, gut,
Pizza
das
und Bier.
Ist gut.
Pizza und Bier, ja.
Wir sind halt ein junges Startup. Wir haben viele, viele Leute an Bord, Eltern, Geschwister. Und wenn der Peak kommt, dann packen wir alle zusammen an. Wir machen das Fulfillment komplett selber. Also machen ja alles in-house. Wir haben keine einzige Agentur an Bord. Und dann einfach Manpower, ne?
Und da ist dann auch egal, ob Head of Newsletter oder Fulfillment, was auch immer, jede Abteilung, jeder treffen uns alle im Lager und dann wird es bis 3, 4 Uhr nachts verpackt und dann halten wir unser Versprechen von 2 bis 3 Liefertagen.
Stark.
Ihr seid auch sehr stark über Gewinnspiele gewachsen, eure Followerinnen, eure Community. Gerade Pegador hat alles auseinandergenommen, würde ich sagen. Ich habe es nur mit einem Auge, Ohr mitbekommen, irgendwie einen Mustang verlor es gemeinsam mit Sascha und noch crazy mit so einem Auto-YouTuber. Und deswegen bin ich eigentlich, bin ich drauf gekommen. Wie seht ihr Gewinnspiele? Macht ihr das selber noch? Habt ihr das jetzt bei Pegador gesehen und jetzt plant ihr irgendwie einen Maybach zu verlosen oder wie?
Ich glaube, das ist natürlich, wenn du in der Zeit gestartet bist, wo wir es gestartet sind, es ist erstmal sehr, sehr schwer, Reichweite zu gewinnen auf Instagram. Organisch ist es fast unmöglich. Du hast keine Kohle, okay, also suchst du dir einen Partner, bezahlst ein bisschen Geld und kriegst erstmal Follower. Aber die Kunst ist dann, wenn du Follower hast.
Movement habt ihr es gemacht,
genau. Mhm. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht und auch mit anderen Leuten und so. Und wir haben dann immer ganz, ganz viele Follower generiert und die Kunst ist es halt, diese Follower dann einfach dazu zu bringen, dass sie Kunden werden. Und wir haben das immer sehr schlau gemacht. Wir haben halt in so einem Gewinnspiel 10 Tage vor Kollektion nur so beginnen lassen und halt enden lassen nach der Kollektion und haben die dann einfach komplett mit Returnity-Content vollgespielt und haben das eigentlich, glaube ich, sehr, sehr schlau gemacht, dass wir gezeigt haben, dass wir cool sind, dass die einfach bleiben wollten und dann halt zu Kunden geworden sind. Und
macht das immer noch?
Das letzte große Gewinnspiel, was wir hatten, war kurz vor Black Friday mit Montana Black.
Wow.
Das hat uns auch wirklich mal die Follower verdoppelt.
Wie viel kostet so ein Monte für sowas?
15.000.
Aber nicht alleine?
Also nee, wir waren einer von 20 oder so.
Ja. Und es ist auch richtig, also es ist nicht cool und es ist Trash.
Mhm. Unsere Mission war, in der Vergangenheit Reichweite aufzubauen und das haben wir jetzt geschafft und die Follower sind geblieben und das ist alles schön und gut und jetzt ist Part 2 cool sein.
Wie viel verliert man? Also du sagst, sie sind geblieben, aber nicht alle, oder?
Nee, Quatsch. Also
wie viel habt ihr gewonnen und wie viel sind dann weg?
Also die Hälfte verlierst du mindestens wieder, ja.
Also habt ihr 40.000 Follower gemacht?
Nee 70, wir haben 80. 75.000 Follower gemacht.
Wow.
Ja.
Und dann sind die Hälfte wieder gegangen?
Genau.
Nicht ganz, sogar ein bisschen weniger als die Hälfte.
Aber im Laufe der Zeit gehen halt immer noch, ne? Teilweise Leute, die nicht interessieren. Und auch wenn du Ads schaltest, merkst du, dass auch wieder Leute als Follower dazu gewinnst und Leute gehen wieder. Aber das ist einfach so der Prozess, der es macht so. Aber wie Lauren schon gesagt hat, versuch mal diese Reichweite ohne Personal Brand aufzubauen. Mhm. Dann ist halt die Kunst, dass diese Leute bei dir bleiben. Deswegen sind Gewinnspiele natürlich eine Basis und auch ein Mittel. Dazu hat es natürlich damals auch deutlich besser funktioniert als heute. Alles wird schwieriger, gerade auf den Kanälen.
Kommt jetzt im März was?
Nee, gewinnspieltechnisch nicht. Okay. Nur im kleinen Stil. Wir verlosen 500-Euro-Gutschein unter unseren Kommentaren etc., aber nichts mit externer Power, wo wir sagen, wir wollen jetzt groß irgendwie unsere Follower verdreifachen oder so. Wir haben jetzt auch bei Montana Black gemerkt, das ist auch schon ein Pain auf Algorithmusseite. Instagram ist da mittlerweile auch sehr, sehr schlau geworden, was das angeht und was kommen die Influencer oder die Follower wirklich, weil sie interessiert an deinem Produkt sind oder weil ihr die irgendwie anders drauf gejagt habt und das merkt man schon. Und da ist natürlich die Community, die auch mit so einem Gewinnspiel erreicht wird, wahnsinnig entscheidend. Bei Heat Movement, wir hatten immer Streetwear und immer Sneaker und es war immer der Modebezug zu Streetwear-Mode. Und bei Montana Black hat man es auch zum Teil schon gemerkt, vielleicht sind die gar nicht so modeinteressiert.
Ihr sagt viel über Community. Was können wir bei Snox besser machen und was können wir von euch lernen, mehr Community aufzubauen? Weil bei uns ist genau das Problem, unser Produkt an sich ist zu unsexy, dass die Leute quasi uns an sich folgen und unserem Content, wenn wir jetzt nur über Produkte sprechen würden. Weißt du, so, du kaufst Socken und Boxershorts, okay.
Es ist halt nicht so emotional.
Ja, so, es interessiert sich jetzt kein genau. Content-Marketing rein um das Produkt. Deswegen ist ja auch unser Slogan, why not? Und wir versuchen viel drumherum. Was können wir von euch lernen? Ihr macht enge Freunde, schreibt ihr extrem viel. Ich finde, was ich jetzt schon mitgenommen habe, irgendwie dieses Ticketsystem, mega geil. Werden wir bestimmt jetzt auch zu unserem Osterdeal, unsere Top 2-3% Kunden, werden wir das machen. Was habt ihr noch vielleicht auch für die Zuhörerinnen noch für ein paar Hacks, um eine Community aufzubauen? Weil ihr habt ja richtig, wie habt ihr sie genannt? Die Hooligans, die Returnity Hooligans.
Intern Returnity Family.
Returnity Family. Was kann man machen, um das zu stärken? Was sind so ein paar Hacks, die ihr vielleicht auf Lager habt?
Ich glaube, es ist wieder die Anzahl, die es dann ausmacht, die viele, viele verschiedene Schnittpunkte, die du generierst. Auf einer Seite ist natürlich die enge Freundeliste, weil nirgendwo gibt es so nah und so exklusiv Einblicke. Der Austausch ist da auch noch ein anderer.
Was ist da der Content? Also seid ihr dann sehr persönlich? Redet ihr dann
da? Nee, gar nicht. Nee, wir sind trotzdem, individuell.
Trotzdem bleiben wir uns real.
Ja, wir nehmen die Leute auf die Reise mit so. Ne? Okay. Auf die Reise sind. Wenn wir in Istanbul sind, nehmen wir in Istanbul mit.
Macht ihr heute hier für die enge Freunde?
Können wir gleich machen.
Ja, Mann.
Wir haben unsere normalen Returnity-Stories, die sind immer mit Domain. Da ist jedes Haar ist glatt, das ist nix. Das ist alles in Photoshop gezogen und enge Freunde ist aufgenommen, bam, rein. Und es ist authentischer. Und die Leute wissen das auch. Und bei dem Hauptaccount, da müssen wir gucken, dass das alles wirklich
genau.
Da hätten wir keine Chance,
rum. Und wir nehmen Leute ja auch mit und zeigen den Sachen im Entwicklungsprozess. Also zeigen ihnen Dinge, die andere Leute nicht sehen. Also sie haben einen Vorteil, dass sie da drin sind. Und zusätzlich haben wir auch noch Returnity Atelier Account auf Instagram, also ein zweiter Account, wo wir auch nochmal diese, sag ich mal, Hooligans, Returnity Family mitnehmen auf den zweiten Account und da nochmal mehr Insights zeigen. Also einfach Dinge, die wir auf dem normalen Account halt nicht posten würden, weil das von unserem Anspruch her so nicht reicht. Und da wollen wir sie halt einfach mitnehmen, persönlicher sein und so weiter.
Top. Ich weiß gar nicht, was für eine Anzahl das war. 50 Kunden oder so haben im letzten Jahr auch einfach mal einen Hoodie von uns bekommen. Mit einem Design, wo klein versteckt mit im Design drin stand, not for everyone, der war nicht zu kaufen. Mhm. Das haben nur die engsten Kunden bekommen.
Wie war die Reaktion da drauf?
Crazy. Ja, mit einem handgeschriebenen Brief noch.
Wow. Wir kriegen sogar zu Weihnachten manchmal von Kunden einfach Brief. Dann schreiben die uns
Schokolade einen
Brief und wünschen uns schöne Weihnachten und so weiter. Wir kriegen privat sowas von Texte, was für Vorbilder wir sind so und wie cool die Marke ist und dass sie sich damit identifizieren können und so. Und so, dass sie diesen Weg schon lange verfolgen, das unglaublich cool finden, wie wir das alles so meistern von null an, weil viele Leute folgen uns ja auch schon sehr, sehr lang und wir sind ja nicht, sage ich mal, innerhalb von einer Woche so gewachsen.
Wir haben auch, glaube ich, ein sehr reflektiertes Verständnis, wo wir wirklich gerade stehen und sind weit davon entfernt, irgendwie abzuheben oder was auch immer. Und trotzdem schreiben uns jetzt schon wahnsinnig viel, also mindestens 4 pro Woche, irgendwelche Jungs, die sagen, hey, ich will auch eine Marke gründen, kannst du mir Empfehlungen geben? Und oft bin ich so und denke so, boah, so schon wieder. Und dann denke ich mir aber daran, der Hui von The Sturdy People damals hat uns geantwortet, der hat sich so viel Zeit für uns genommen und oder auch du natürlich, wahnsinnig viele Tipps gegeben, wahnsinnig viele Kontakte, Türen geöffnet. Dann denke ich mir, nee, ich muss den jetzt antworten, ich muss den irgendwie zur Seite stehen, weil es irgendwie immer ein Geben und Nehmen ist. Safe. Und nur durch euch, solche Leute haben uns dahin gebracht, wo wir
standen. Man muss sich vernetzen. Man muss viel sich vernetzen, informieren und dann, wie Lauren schon sagt, try and error einfach machen. So, das ist einfach so die Devise. So, get shit done. So, heute gehen wir aus diesem Gespräch raus, waren heute den ganzen Tag hier im Office, haben uns viel vernetzt, haben uns viel angehört, neue Tools kennengelernt. So, und dann geht's nach Hause und dann werden die Aufgaben verstreut und dann wird einfach ausprobiert. Und das, was funktioniert, das bleibt und das hat uns geholfen. Das wird uns ja weiter in Wachstum bringen und das andere, das lassen wir einfach liegen, weil man muss halt das auf sein Unternehmen adaptieren, man muss einfach machen, so, ne?
Was lernt man hier im halben Tag Snox Office?
Crazy. Also ich habe heute, erstmal sind wir auch hier, weil wir bald umziehen. Ne? Wir ziehen in 600 Quadratmeter Office-Fläche. Das ist natürlich auch von uns jetzt 200 eine Herausforderung. Wir wollen das natürlich auch alles einrichten, so dass es wirklich auch so wie hier dieses offene Leben ist und dass man so das Gefühl hat, es ist wohnlich und man hat Lust zu arbeiten, was uns so extrem wichtig ist, weil wir verbringen so viel Zeit gemeinsam im Office und für uns ist das auch nicht nur so die Community, ist unser Return to Family, sondern auch alle unsere Mitarbeiter. So. Wir waren gemeinsam auf Skifahrt, waren gemeinsam in Mallorca. So. Wir haben so viele Dinge gemeinsam gemacht, das ist so dieser Aspekt, dass wir erstmal jetzt hier halt vor allem auch so ein bisschen Inspo heute gesammelt haben, wie das ganze Office ausgestattet, weil es wirklich wunderschön, muss man sagen. Also viel Props noch.
Also das zum Thema Office und auf der anderen Seite hat Tom ja eigentlich auch schon erzählt, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt intern. Tom ist rein Finance und Produkt und ich bin Team Marketing. Und so haben wir dann natürlich hier auch ein paar Leute, die uns auf dem Flur über den Weg laufen, wo man noch einiges mitnehmen kann. Und da.
Hast du was Konkretes? Habt ihr Arne ausgequetscht? Oder wie? Ein Learning aus Nox Office.
Ich habe mit Selma im HR-Bereich gesprochen. Wie heißt das?
Personio.
Personio und ganz, ganz viele Notizen, Onboarding-Prozesse, wie ihr das macht, weil wir wachsen auch da. Also im HR-Bereich haben wir so viel mitgenommen, das wird sich komplett neu aufbauen bei uns.
Ich habe mit Tim geschnackt und da ging es um eure Peaks, dass ihr euch darauf konzentriert und nicht schaut, wie können wir Woche für Woche irgendwie das Marketing hochfahren oder die Sales in Anführungszeichen ausschlachten, sondern wirklich ein bisschen das Ganze sieht.
Ja, ich spreche gleich noch mit der Finance-Abteilung über auch Agicap, so binden wir auch gerade an. Das kam auch von dir. So. Das sind halt alles so Dinge, so, die wir jetzt hier mitnehmen werden und die uns natürlich sehr, sehr viel bringen. Oder Tim hat es vorhin super beschrieben, er hat so gesagt, so ihr seid so ein Zwischending so von diesem Hype-Mangel, ihr seid so eine Hybrid-Marke. Das ist echt eine perfekte Beschreibung so gut, unserer Marke.
Geil. Wir haben Produkte, die sold out gehen, die wir auch brauchen. Diese Produkte, die sold out gehen, die brauchen wir auch, um dieses Early Access-Ding zu spielen etc. Das machen wir schon immer, aber wir hatten auch schon viele Kollektionen, wo kein Produkt nach 3 Tagen weg war. Mhm. Und dann verliert dieses Early Access an Magie. Aber wenn wirklich Produkte nach 5 Minuten weg sind, dann ist diese Begehrlichkeit nach diesem Code, aber einschließlich damit auch nach dem Produkt viel, viel größer. Und deswegen ist dieses hybride Modell das, wo wir uns am liebsten sehen.
Nehmt ihr Produkte auch offline? Also Produkte, die ihr nicht komplett ausverkauft?
Nee, das haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Da sind wir uns irgendwie immer treu geblieben. Vielleicht wäre es mal schlau gewesen und dann machst du so einen in Anführungszeichen Retour and Drop, aber haben wir noch nicht gemacht. Nee.
Die Scheißfrage.
Wir kommen jetzt zu einem ganz speziellen Part. Ich habe es vorhin mal schon kurz angekündigt. Johannes und ich, wir spielen immer Schätzfragen an Weihnachten und auch gerne im Office. Und eigentlich funktioniert das Ganze so, dass der Verlierer, der am weitesten weg ist, einen Shot trinken muss. Und wir dachten, wir machen das jetzt aber mal anders, nämlich dass der Gewinner was spenden darf. Und diese Spende heute, nämlich 100 Euro, geht an Viva con Aqua.
Geil.
Sehr cool. Und ich habe hier die Schätzfrage. Larry hat die ausgesucht. Wir haben auch keine Ahnung. Das Ganze funktioniert so. Habt ihr alle euer Handy dabei?
Ja. Yes.
Wir machen einmal den Taschenrechner auf.
Also oben rechts runterziehen und dann...
Kein Google.
Hey Siri.
Als Beweis hier.
Die Kamera ist okay. Irgendwo, ne?
Perfekt. So, ich lese einmal die Schätzfrage vor. Wir tippen dann unsere Antwort da ein, drehen dann einmal gleichzeitig das Handy um. Ich lese einmal die Antworten dann vor. Und ihr beiden dürft das Kuvert mit der Lösung aufmachen.
Dann schauen wir mal. So. Ihr seid einverstanden, 100 Euro.
Klar. Ja, sehr gerne.
Sehr gerne.
Für die Community.
Mit den Jungs hatten wir auch schon mal Kontakt tatsächlich von Viva con Aqua. Die wollten mal was machen.
Geil.
Sehr cool. Okay, sehr gute Frage. Wie viele Kleidungsstücke kauft ein deutscher Verbraucher pro Jahr im Schnitt?
Wow, ich weiß es. In 10.000, oder? Oder?
In 10.000 dann, ja, genau. Felix nicht mit einberechnen.
Also wenn ich an unsere Kunden denke, dann ganze Return, die Kollektion jedes Mal, jedes Piece. Also
habt ihr so Kunden, die wirklich alles,
also
so Hardcore-Leute?
Die haben einen kleinen Wagen schon bei uns gelassen. Das ist verrückt.
Wow.
Krass. Und gar keinen persönlichen Bezug. Also die kommen dann aus Österreich, keiner kennt ihn oder so oder wo auch immer her und dann haben die wirklich jede Krass. Kollektion, jedes Teil.
Zählt alles zu, ne? Auch ein paar Socken, ne?
Ich schätze mal schon, ja.
Okay. Hoffentlich viele Socken. Okay.
Okay, ich kann.
Wer macht die Lösung?
Okay. Die haben wir hier gleich.
Mhm. Ja. Also, wie viele Kleidungsstücke kauft ein deutscher Verbraucher pro Jahr im Schnitt?
Okay.
Was haben wir? Wir drehen einmal um.
Okay, also ich habe.
Oh, ich bin ganz in dem.
89, Romy hat 76.
65.
65 und 22. Okay, die Lösung ist.
Deutsche Verbraucher kaufen im Schnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr.
Wow. Gut, dass du bei euch den Einkauf machst, gell? Und alles.
Sehr cool. Ey, das wäre echt nah, ne?
Okay, du musst spenden.
Sehr gerne.
Wir machen das, wir kontrollieren das, dass die 100 Euro auch an Viva con Aqua wirklich rausgehen.
Aber hallo, sehr cool. Finde ich coole Idee.
Gute Frage, cool. Larry.
Danke, Larry. Props gehen raus. Am Ende haben wir jetzt immer noch 2, 3 wiederkehrende Fragen. Mhm. Unser Motto, why not? Und mein letzter why not Moment, oh, gute Frage. Bevor ich antworte, seid ihr gefragt. Und zwar, was war gerne nacheinander, was war der letzte why not Moment für euch? Sowas wie Monte, wo ihr einfach scheiß drauf, ich weiß nicht, ob es klappt oder nicht, aber ihr glaubt so hardcore dran, dass ihr es einfach durchzieht.
Ich glaube, die Antwort ist gleich.
Oder? Soll ich anfangen?
Hau also raus.
Mein letzter why not Moment war einfach dieses neue Office machen. Ja. Weil das ist für uns wahnsinnig. Wahnsinniger Investment, wahnsinnig groß, aber wir brauchen das, aber wir brauchen es jetzt noch nicht, aber wir werden es brauchen, weil wir wollen wachsen und wir haben viel, viel vor dieses Jahr und das war so ein richtiger Why-Not-Moment und da schläft man manchmal auch drüber und denkt sich, oh Gott, aber man glaubt dran, man muss einfach dann glauben so und ich glaube, dann wird es klar.
Da kann ich mich nur anschließen, also absolutes Office, weil es war auch eine Entscheidung, die wir für unsere Verhältnisse ungewöhnlich lange gedauert hat, weil Tom und ich immer wahnsinnig schnell über ja oder nein machen wir oder nicht und das ist schon so ein Ding, wie Tom schon sagt, da werden wir auf jeden Fall in einem halben Jahr für bereit sein. Aber wir haben auch jetzt das andere Szenario, dass wir noch in unserem aktuellen Office hängen und wir irgendwie Tage einführen müssen, wo Team A kommen darf und Team B, weil wir zu wenig Arbeitsplätze haben etc. Und bevor wir wieder so ein blödes Szenario haben und uns da die Decke auf den Kopf fällt, muss man jetzt einfach mutig sein, sonst ärgerst du dich in einem halben Jahr.
Die Phase hatten wir viel zu lang, muss man sagen.
Boah, geistesgestört.
Wir haben auch echt lange gesucht, also wir suchen schon seit letztem Jahr, hatten auch schon neues Office gefunden mit 189 Quadratmeter reine Bürofläche, wollten dann das Lager outsourcen bzw. nochmal ein Lager extra finden und jetzt haben wir wieder alles in einem.
Geil.
Ja, vielleicht haben wir noch einen weiteren Why-Not-Moment und das ist unser Pop-Up-Store in diesem Jahr.
Ja.
Geil,
stimmt.
Wir werden Offline-Store machen in diesem Jahr. In Hamburg. Boah. Ende Juni, Einladung folgt noch.
Ich will exklusives Ticket.
In Hamburg?
Bekommst du. In Hamburg.
Sagt ihr schon wo?
Ist noch unklar. Ja. Also wir haben ein paar Objekte gerade im Rennen, aber ist noch unklar. Aber absolut kostendeckend wäre schon das schönste Szenario. Es muss nicht gewinnbringend sein. Uns geht es da wirklich rein, es zu schaffen, nicht mehr als reine Instagram-Brand irgendwie abgestempelt zu werden, sondern Community einladen, Austausch stattfinden lassen, was findet ihr eigentlich wirklich cool an uns etc. All das, was du über die Entfernung oder über ein, hey, eure Produkte sind geisteskrank, nicht so entnehmen kannst.
Wenn ihr mal in Mannheim was machen wollt, dann sagt mir Bescheid, auch alle Zuhörerinnen. Wir haben hier super, super gute Kontakte im geilen Einkaufszentrum in Q6, Q7. Die sind da auch super offen für. Also müsst ihr auch gar nichts für zahlen. Pop-up mal 1, 2, 3 Tage. Crazy. Könnt ihr geil machen.
Sehr cool. Cooles Angebot. Jetzt euer Moment.
Gell, Romy, was war dein letzter Why Not? Moment.
Eine Sache, die können wir so noch nicht sagen, aber wir haben, also wir mit Snox Halting, wir machen Marktplatzberatung, ne? Mhm. Also komplette Dienstleistung und wir haben uns entschieden, Ende des Jahres ein Produkt rauszubringen. Mhm. Und ich glaube, so, das ist was eigentlich überhaupt nicht zu uns passt oder nicht halt unser Geschäftsmodell ist, aber jeder hat Bock drauf. Und da haben wir uns beim Kickoff dieses Jahr zusammengesetzt und haben mal so in die Runde geschaut und jeder hat gesagt, nee, da hat jeder eigentlich Lust drauf und ich glaube, das wird cool, ja.
Geil, sehr schön.
Hammer. Ich würde sagen, der Podcast. Also wir haben ja wirklich Larry von OMR, toi toi toi, liebe Grüße an OMR, aber sie hat sich bei uns initiativ beworben in Richtung Podcast und ähnlich wie euer Büro. Also mit unserem Podcast, wir hatten davor immer 2.000 bis 3.000 Hörer. Wir haben noch nie 1 Cent Umsatz mit dem Podcast gemacht. Und jetzt haben wir ein Podcast-Studio, wir haben Crazy Technik, wir haben Larry und alles. Wir gehen gerade all in Podcast mit finanziell und Zeit. Wir können uns inzwischen natürlich leisten. Aber schon, das ist auch crazy, why not so. Ich glaube da krass dran. Ich glaube, wenn wir so geile Leute wie ihr hier sitzen haben, Woche für Woche, dann werden wir das Ding auseinandernehmen. Glaube ich ran, das ist mein persönlicher Why-Not-Moment.
Richtig cool. Geil, ja. Ist auch einfach ein überragendes Format. Man kann sich cool austauschen, macht immer Spaß. Auch deswegen nochmal vielen lieben Dank für die Einladung.
Wir sind noch nicht zu Ende, bevor das jetzt in so einem Schlussgeplänkel kommt. Romy, du die zweite Frage.
Allerletzte Frage. Welche von euren Charaktereigenschaften würdet ihr sagen, hat euch dahin gebracht, wo ihr seid?
Ich glaube, das ist die Disziplin. Also durch den Fußball, den wir irgendwie zusammen, jahrelang zusammen auch im Verein gespielt haben und auch uns irgendwie da zusammen schon darauf hingearbeitet haben, für ein Ziel zusammenzuarbeiten und das durch hartem Training, ist es auch das, was uns jetzt ausmacht. Manchmal diese leichte Naivität, trotzdem dran zu glauben, auch wenn es nicht läuft und jeder irgendwie als BWLer auf die Zahlen guckt und denkt, wie könnt ihr da weitermachen, aber wir trotzdem immer so beharrlich daran weiterkämpfen und dafür weiterarbeiten. Ich glaube, das ist so das Ding, was uns auszeichnet.
Ja, ich glaube, Durchhaltevermögen, das beschreibt es auch nochmal richtig gut, weil 2017, Anführungszeichen gegründet, 2018 am Marktgang, deswegen auch richtig, dass wir da so das erste Mal da waren und seit dem Punkt an unglaublich viele Abfucks gehabt. Also überdurchschnittlich, würde ich sagen. Ich glaube, jeder hat Up and Downs, aber wir haben lange, lange kein Geld verdient. Wir haben lange, lange privat sehr viel Geld reingesteckt. Und es geht nicht nur um Geld, aber es war auch sehr viel Zeit und sehr viel Energie. Und es war so, so, so unglaublich anstrengend. Aber wir haben uns immer wieder aufgestanden, haben gesagt, wir halten das durch, wir schaffen das, wir leben unseren Traum. Wir haben uns 2019 haben wir uns ein Tattoo stechen lassen. Mit keinen 20.000 Euro Umsatz pro Jahr.
Also, haben wir noch T-Shirts selbst bedruckt.
Ja, T-Shirts selbst
bedruckt. Das ist why not.
So, genau. Und das ist halt so, muss daran glauben, so ein Durchhaltevermögen zeigen. Und ich glaube, das kann nicht jeder so. Wenn man fast 3 Jahre unprofitabel ist, dann muss man immer noch dran
vielleicht
glauben
noch, und weitermachen. Noch eine weitere Eigenschaft, die jeder Außenstehende bei uns immer ganz gut beschreiben kann, ist diese deutsche Tugend, die wir mitbringen. Ja. Wahnsinnig deutsch in vielen.
Das ist ja aber auch geil, dass Deutsche mit deutscher Tugend eine coole Brand aufbauen
können. Strategisch, ja, und sehr, sehr bedacht wählen wir unsere nächsten Schritte aus und gucken mal, was das bringt und machen irgendwie nichts hektisch. Unser Bauchgefühl war immer bis jetzt sehr, sehr gut und richtig.
Nicht nur bedacht, sondern auch großartig wart ihr. Schön, dass ihr da wart. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht.
Und danke, Ben.
Hammer, Spaß wirklich. Gemacht. Sehr schön.
Ciao, ciao, Leute.
Tschüssi.
Tschüssi. So, ihr Lieben, holt jetzt einfach mal direkt euer Handy raus, schickt den Link dieser Folge an eine Person, die diese Folge besonders interessieren könnte, und wir danken euch für euren Support. In der nächsten Folge sprechen wir mit Jessica Krauter von Bua darüber, wie sie es mit ihrem Unternehmen geschafft hat, einen Turnover zu schaffen von kurz vor der Insolvenz zu Millionenumsätzen in gerade mal 2 Jahren. Klingt spannend? Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Snoxhalting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst, und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.